structures are.
Yeah, structures are my best friends. Und mein Name ist Christian Drast. Ich bin der Host der Zertifikate-Podcast auf Audio-CD.at. Wir hatten jetzt den Countdown T-20 bis T-1 20 Folgen hin zum 20. ZFA-Award. Wir haben schon launige Siegergratulationen gehabt. Und jetzt geht es mal in zwei Folgen auch noch um den Kongress. Der Nachmittagsveranstaltung vor dem Award hat ebenfalls am 11.06. stattgefunden. Und Teil 1 ist jetzt mal die Monika Rosen. Sie ist Börsenexpertin und Vizepräsidentin der österreichisch-amerikanischen Gesellschaft. Und Nona, ihr Vortrag geht um die Finanzmärkte im US-Schwerpunkt, und zwar konkret im US-Wahljahr 2026. Und getitelt ist das Ganze mit Risiken vorhanden, Chancen auch. Und los geht's.
Damit wir bei diesen transatlantischen Börsenbeben nicht den Halt verlieren, haben wir eine absolute Expertin an Bord. Sie ist nicht nur profunde Kennerin der Märkte, sondern baut als Vizepräsidentin der österreichisch-amerikanischen Gesellschaft quasi die perfekte Brücke zwischen Wiener Gemütlichkeit und New Yorker Renditehektik. Wenn jemand weiß, ob uns das Wahljahr Kopfschmerzen oder Kursgewinne bringt, dann Sie. Herzlich willkommen, Monika Rosen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, das allererste, was ich sagen muss, ich muss mich entschuldigen. Es muss mich in der U-Bahn einer angesandelt haben, nehme ich an. Ich habe nicht ganz das Stimmvolumen, das ich sonst zu bieten habe, aber ich hoffe, Sie hören mich auch so. Und ich habe extra, und wer mich kennt, weiß, dass mir das nicht leicht gefallen ist, einen Dreh diese Woche abgesagt, damit ich heute hier sein kann, um die Stimme zu schonen. So, ich habe gleich einmal mit meinem eigenen Foto begonnen. Ich darf hier auch in dieser Runde, ja, gemäß dem der Adenauer ist mit seiner Stimme Kanzler geworden. Also das ist der Rosenkorner, der läuft auf eFund Research. Die Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, werden es ja teilweise kennen. Wenn Sie da mal hineinschauen wollen, meine aktuellen Analysen, dann finden Sie das da. Das Timing von dem heutigen Event passt, ja. Also erstens einmal die erste Zinsanhebung der EZB seit 3 Jahren. Morgen kommt SpaceX an die Börse. Also gratuliere, Frank, ja. Der Frank steht da heroben und sagt, was erwartet uns in den nächsten Jahren? Wenn wir das wüssten, war es besser. Also jetzt schauen wir mal, ob wir es bis zur Wahl im November schaffen. Ja, das ist, glaube ich, jetzt einmal das kurzfristige Ziel. Ja, wir haben eigentlich, um das jetzt irgendwo zu umreißen und in einen Kontext zu stellen, zwei, kommt mir vor, einander widerstrebende Kräfte. Wir haben auf der einen Seite diese unfassbare Tech- und KI-Fantasie. Diese Unternehmen gehen ja nicht umsonst jetzt an die Börse. Es wird im Moment alles gekauft, was irgendwo mit diesem Thema in Zusammenhang steht. Es ist, wie das ein Kommentator schreibt, das morgige IPO von SpaceX auch ein Referendum über Musk. Ja, 30% des Volumens sollen an Privatanleger gehen. Also schon auch die Idee, dass er hier seine Fanbase irgendwo, ich will jetzt nicht sagen abkassiert, aber halt, dass er die da schon auf die sehr stark zählt. Also diese, das, ja, dann kommt Anthropic, dann kommt OpenAI. Also da kommen ja diese Riesenemissionen auf uns zu in einem Umfeld, wo man sagt, unfassbar, ja. Von den dreien schafft's vielleicht Anthropic im laufenden Quartal in die Gewinnzone. Das möchte ich auch nur. Die anderen haben also keine Gewinne. Und auf der anderen Seite haben wir eigentlich im Mittleren Osten eine Situation, die wir so nicht erwartet haben in jeder Hinsicht. Also erstens einmal der zweite Krieg in vor der Haustür Europas. Davon abgesehen hat's immer geheißen, also der absolute Super-GAU, wenn die Straße von Hormuz zugeht, naja. Also das ist die nächste sehr oft gestellte Frage. Warum ist der Ölpreis bei 90 und nicht bei 200? Ja? Und eine ultimative Antwort auf diese Frage ist auch nicht ganz leicht zu geben. Ständig höre ich also, naja, aber demnächst, sind wir froh, dass natürlich noch nicht weiter eskaliert ist. Aber die genauen Auswirkungen und die genaue Prognose ist hier natürlich auch extrem schwierig. Also eines, glaube ich, ist für mich irgendwo klar, eine dieser beiden Kräfte, die hier gegeneinander wirken, wird nachgeben. Ja? Also entweder löst sich, was wir natürlich aus menschlicher Hinsicht auf jeden Fall hoffen, löst sich also dieser Konflikt im Mittleren Osten doch etwas oder beruhigt sich so weit, dass hier irgendwo eine Normalisierung der Lage möglich ist, oder aber es kommt zu einer doch schärferen Korrektur, von der ich also dann schon behaupte, dass die dann schon den Gesamtmarkt mitnehmen würde. Ich möchte auf jeden Fall, ich habe leider Gottes vergessen, wie viel Zeit ich habe, aber ich glaube 45 Minuten oder so, ich möchte auf jeden Fall ausreichend Zeit für Ihre Fragen lassen. Ja, also wir hupfen da jetzt so ein bisschen durch, dass die Konjunkturschätzungen runtergehen und die Inflationsschätzungen rauf, glaube ich, das brauche ich nicht lang auseinanderzusetzen, das versteht sich irgendwo von selbst. Überraschend, die Resilienz des amerikanischen Arbeitsmarktes, da sind die am letzten Freitag die Zahlen deutlich über den Erwartungen hereingekommen. Walsh hat ja jetzt dann im Juni das erste Meeting, gestern die Inflationszahlen über 4% in den USA. Die EZB gibt eine Schätzung von 3% für das heurige Jahr an. Aber natürlich hängt das natürlich jetzt auch von der weiteren Ölpreisentwicklung ab. Also so viel steht einmal fest, dass Walsh wahrscheinlich den Wunsch von Trump nach einer baldigen Zinssenkung hier nicht erfüllen wird können und auch nicht erfüllen wird. Außerdem ist er ja nur der Chair des Committee und er hat ja andere Komiteemitglieder auch noch. Also insofern ist das schon mal, glaube ich, für den Moment etwas vom Tisch und wurde ja weitestgehend auch ausgepreist. Okay, die heutige Zinsanhebung war mit 90% erwartet, also das haben wir sozusagen hier jetzt schon hinter uns. Die meisten gehen davon aus, dass im Juli passiert wird und dass im September gegebenenfalls hier noch eine zweite Zinsanhebung auf 2,5 dann im Euroraum nachgeschoben wird. Ja, also das ist jetzt irgendwo hier das most likely Szenario. Ich glaube, das wissen Sie eh, das ist in dem Sinn jetzt, glaube ich, durchaus im Markt eingepreist. Ja, also dass hier die Erwartungen, was die Zinssenkungen in den USA betrifft, massiv herausgepreist wurden, dass das eigentlich eher ins Gegenteil jetzt umgeschwenkt ist, kommt da jetzt als nächstes eine Zinsanhebung. Das most likely ist jetzt, dass sie jetzt einmal nichts machen, dass sie jetzt einmal abwarten. Sie haben einen relativ robusten Arbeitsmarkt. Sie haben allerdings auch eine sehr hohe Inflation, also Senkungen ausgeschlossen. Schauen wir einmal, wie lange erstens einmal der amerikanische Konsument hier noch mitzieht und dann gegebenenfalls, bis die Inflation hier irgendwo auch einen Punkt erreicht, wo auch die Amerikaner dann nicht mehr dran vorbeikommen und die Zinsen gegebenenfalls anheben müssen. Also, dass die Renditen hier entsprechend angestiegen sind, das geht damit Hand in Hand. Eine der meiner Meinung nach ganz schwer zu beantwortenden Fragen angesichts all dieser Szenarien, wenn ich Sie gefragt hätte vor einem halben Jahr, was glauben Sie, macht dann die Börse, dann hätten die meisten von Ihnen und ich auch gesagt, na, einen ordentlichen Taucher, und das war aber nicht der Fall. Ja? Also es hat einen kurzen Rücksetzer hier bei Kriegsausbruch, wenn Sie so wollen, gegeben, aber dann entsprechend hier die Erholung und jetzt eigentlich die Rallye. Und das sind jetzt noch ein paar zentrale Gedanken, die ich Ihnen mitgeben möchte. Im Vorjahr und auch zu Jahresbeginn war dieses Thema Sell America. Ja? Also die Skepsis gegenüber den USA und mehr diversifiziert und nicht nur Amerika. Und also diese ganzen Themen, nicht? Also seit der Trump da ins Weiße Haus zurückgekommen ist, haben andere Weltregionen auch begonnen, hier Stärke zu zeigen, notabene Europa. Das ist meiner Meinung nach vorbei, seit der Krieg ausgebrochen ist. Wenn es hart auf hart geht, und damit meine ich eine militärische Konfrontation, wie wir sie jetzt haben, dann sticht die militärische Dominanz der Amerikaner. Ob uns das gefällt oder nicht, es ist so. Seither sind US-Assets wieder vorn, ja? Jedenfalls gegenüber Europa. In Wirklichkeit sind asiatische Assets vorn. Plus der Dollar hat sich durchaus erholt. Also diese Skepsis gegenüber Amerika, dieses Sell America ist jetzt in den Hintergrund getreten. Es wird eigentlich jetzt eine andere Diskussion geführt, nämlich in welchem Ausmaß Europa sollte diese KI-Fantasie ins Wanken geraten, in welchem Ausmaß Europa dann sozusagen hier oder die Stunde der Europäer dann schlägt, börsentechnisch, ja. Das würde ich etwas vorsichtig beurteilen. Aber wenn es hier also nicht einen veritablen Crash gibt, dann kann schon sein, dass sozusagen die Indexzusammensetzung in Europa, die ja notabene tech-arm ist, dass die dann sozusagen zu unserem Vorteil in der Situation wirken würde. Aber bei unserer starken Abhängigkeit von Energieimporten etc. Schaut das natürlich auch nicht quasi wie gut aus. So. Das ist das eigentlich, was ich Ihnen jetzt, also diesen Chart, den fand ich so aussagekräftig, auch wenn es börsennotiert ist und nicht von der Wirtschaft insgesamt, aber es zeigt, was los ist. Ja, im Stocks 600, ja, haben wir 8%, haben wir 8% Tech und im S&P 42 und Asia Pacific hat auch immer noch 27. Also jetzt kann man sagen, diese 42 sind auch ein wenig viel des Guten, weil das ist ja auch immer das, was diskutiert wird, diese hohe Marktkonzentration. Und jetzt kommen diese riesigen Emissionen noch zusätzlich dazu mit einem Fast Track in die Nasdaq und also in diesen Nasdaq 100 und so. Also da tut sich jetzt durchaus einiges. Nichtsdestotrotz, dass Europa hier hinterherhinkt und zu wenig in dieser Richtung aufstellt oder zu wenig natürlich auch in Richtung Börse hier auf die Waage bringt, ist ja, glaube ich, ein Thema, dass wir immer wieder beobachten. Aber ich fand diese Zahlen sehr interessant. Und die eigentliche Musik in übertriebener Hinsicht fast spielt natürlich in Asien. Weil die Börse Korea hat sich seit Jahresbeginn verdoppelt. Ja, also SK Hynix und Samsung und Taiwan Semiconductor und so weiter in Taiwan. Also dort spielt sich eigentlich die Übertreibung sozusagen ab. Weiteres Thema, auch das finde ich mega spannend, der Shift, das ist von Software into Hardware. Ja, also Software as a Service, das war ja lange Jahre, war das ja die Hansa Bank, ja, das ist es jetzt nicht mehr. Diese Korrektur in den Softwareaktien war ganz zentral, front and center, Jänner, Februar. Dann kam der Krieg im Iran, wurde das etwas verdrängt. Jetzt sprechen schon Erste, wenn es da sozusagen einen Turnaround gibt, dass man dann bei Softwareaktien möglicherweise hier auch wieder Schnäppchen machen könnte. Schauen wir mal. Aber das ist auch ein starker Trend, also sehr stark Hardware-zentriert, ja. Chips und Compute Power, Token und so weiter. Ja, also die Software hat hier irgendwo bis zu einem gewissen Grad Pause. In der Vergangenheit gab es eben immer wieder Instances, wo die USA, beziehungsweise ein Beispiel ist Japan, eine Konzentration von an die 40% oder teilweise mehr von einer einzelnen Branche hatten. Für die, also so alt ist da erinnern niemand, nicht einmal ich. Im 19. Jahrhundert waren das die Railroads, die waren bei 63%. Ja, also das fand ich interessant. Wir erinnern uns alle an TMT, also nicht alle, nein, die Jungen nicht, aber ja, also egal, meine Generation erinnert sich an TMT, also an das Jahr 2000. Die Angst eben da sozusagen, wenn dieser Datumssprung ist und dann die entsprechende Korrektur 2000, 2001, 2002, da waren wir bei 41% und jetzt KI-related sind wir wieder bei 40%. Ja? Also wenn wir wollen, finden wir natürlich schon ausreichend Gründe, um uns Sorgen zu machen. Ja? Und die Frage ist halt jetzt auch, ich lasse es, weil ich sehe die Damen und Herren fotografieren. Die Frage ist, wie transformativ ist diese KI? Und für mich eigentlich, also gibt es 1000 Ansätze, können wir jetzt nicht alles so bringen, aber im Internet hat man das ja auch am Anfang nicht richtig verstanden. Nicht immer sind die Gewinner der ersten Stunde dann die Gewinner in the long run. Und ob das nicht hier auch so ist. Wem wird das tatsächlich nutzen? Wie werden wir es monetarisieren? Und etwas, was wir eigentlich beim Internet meiner Erinnerung nach noch nie gehört haben, aber bei KI habe ich das jetzt gehört, es ist zu teuer. Also beim Internet war ja immer, da war immer alles gratis. Also die KI, Compute, das ist nicht gratis. Also Sie müssen diese Tokens kaufen. Ja, Das ist also nicht ganz so einfach umzusetzen. Jetzt brauchen alle Wall Street Banker da einen Crashkurs, weil jetzt kommt SpaceX an die Börse. Tatsache ist, dass sie sozusagen hier, ist auch das mit Kosten verbunden. Und wie gesagt, ich habe jetzt in einem Interview gehört, also es ist zu teuer. Also nur so, dass man sagt, wir ersetzen damit nur das Personal, ist das scheinbar auch nicht. Aber gut, das ist eine Diskussion für eine andere Runde. Okay, also SpaceX, ja, da gibt es eben diese Studie. Ich nehme kurz von dem Ingwer, ja. Ich habe gewusst, dass ich heute komme, haben das hergerichtet, passt. Wenn sie Gewinne sozusagen haben, wenn sie an die Börse gehen, ja, dann ist das kurzfristig, ja eh, aber langfristig nach 3 Jahren sind sie mega im Vorteil. Also das fand ich schon und das werden wir heute jetzt schauen. Also wie gesagt, von SpaceX, Anthropic und OpenAI soll Anthropic in diesem Quartal in die Gewinnzone drehen. Ja, also und nach allem, was ich höre von den dreien, ist eigentlich das, wo man am meisten die langfristigen Chancen zutraut. Aber schauen wir mal, das bleibt natürlich ein bisschen abzuwarten. Das hier sozusagen, das habe ich auch sehr interessant gefunden. Was ist das ungewöhnlich starke Gewinnwachstum der Amerikaner? Ich meine, es liegt eh auf der Hand, aber das zeigt das exemplarisch. Der MSCI Europe ohne UK hat ungefähr dasselbe Gewinnwachstum oder den Anstieg wie USA ohne die Mag 7. Also die Mag 7 ziehen das hier nach oben. Und das ist natürlich aber schon in den... Schau nicht so, die Magda schaut gleich skeptisch. Es geht nicht um die Kursentwicklung, sondern um die Gewinnentwicklung. Ja? Also das möchte ich schon sagen, dass hier eine gewisse Rechtfertigung schon dahinter ist. Die haben sensationelle Gewinne. Ja? Die Frage ist nur, sie müssen sie auch haben, weil bei der kleinsten Enttäuschung werden sie dann zerlegt, und wie lange fährt dieser Zug noch? Aber dass er vollkommen ohne Sprit jetzt sozusagen fährt oder ohne Power fährt, das stimmt natürlich nicht. Die Gewinnsteigerungsraten in der Tech sind entsprechend hier hoch. S&P 500 insgesamt, also erstes Quartal 23%, fürs zweite Quartal jetzt 21% erwartet. Also das sind schon ganz, ganz, ganz robuste Anstiegsraten hier jetzt in den USA. S&P 500, da sind die Mag 7 natürlich drinnen. So, dieser Anstieg von diesen Chip-Aktien, völlig jenseitig, ja, also SKH, auch Marktkonzentrationen in diesen Indizes, ja, in Korea und so weiter, jenseits jeder, also das ist halt schon alles ein bisschen gefährlich vielleicht all along. So, eine der Wünsche hier waren der Ausblick auf die Wahlen. Also schauen wir mal, ja, an und für sich ist also angerichtet für die Demokraten, sie sollten das jetzt nicht vermasseln. In der Vergangenheit, wenn es einen Clean Sweep gegeben hat, eine Partei hat Weißes Haus und beide Kammern des Kongresses, dann hat die andere Partei bei den Midterms eigentlich sehr stark immer aufgezeigt. Sie erinnern sich, wieder einige von uns erinnern sich, an den Newt Gingrich an Anfang der 90er Jahre oder an den Aufstieg der Tea Party. Ja, also die sind in diesen Situationen hier hereingekommen. Ja, so, wird das jetzt wieder gelingen, ist die Frage. Ich meine, der Trump und die Republikaner kommen hier bei 4% und mehr pro Gallone Benzin in den USA zunehmend unter Druck. Deshalb versucht er ja auch verzweifelt hier in irgendeiner Form eine Entscheidung herbeizuführen, will ihm offensichtlich nicht gelingen. Da sehen Sie in Gelb, das ist seit den 80er Jahren und in Grün seit dem Zweiten Weltkrieg. Also ein Mythos ist da etwas entzaubert, nämlich dass das beste Aktienjahr immer das Wahljahr ist. Das stimmt offensichtlich nicht, sondern das Jahr davor. Und das Midterm, das ist sozusagen hier in beiden Betrachtungszeiträumen gleich, ist das Midterm-Jahr eigentlich interessanterweise das Schwächste. Also schauen wir mal ein bisschen, haben wir ja noch bis November, bis jetzt schaut es einmal nicht danach aus. Ja, so. Das habe ich eh schon ausgeführt. Der Dollar hat also hier Schwäche im Vorjahr gezeigt. Das ist aus mit Ausbruch des Krieges, wenn es hart auf hart geht, amerikanische Assets wieder im Vormarsch. Das ist auch die zweite Frage, die mir ständig gestellt wird. warum steigt der Goldpreis in so einer Situation nicht stärker? Weil an und für sich sollte man ja glauben, die Krisenwährung, ja. Deshalb hat einer meiner Beiträge auch geheißen, warum kriselt die Krisenwährung, ja, nämlich Gold. Steigende Inflation, also steigende Energiepreise, steigende Inflation, steigende Zinsen, schlecht für den Goldpreis. Plus Verkaufsdruck einzelner Notenbanken. Stichwort Türkei, Stichwort Russland, die haben offensichtlich durchaus namhafte Bestände verkaufen müssen. Ja, deshalb ist eigentlich in der aktuellen Situation und der etwas stärkere Dollar der Goldpreis jetzt nicht der Burner, den man in so einer Situation und in der geopolitischen Lage erwarten würde. So, der Ölpreis, also das ist jetzt natürlich die Millionen-Dollar-Frage. Was habe ich denn da noch zum Ölpreis? Ja, okay. Warum sind wir nicht bei 200? Also erstens einmal, es produzieren einmal alle, die irgendwie können, verstärkt, notabene die Amerikaner. Heimlich still und leise schreitet auch voran die Ölproduktion in Venezuela. Ja, also die kommen offensichtlich schneller vom Fleck, als man sich das ursprünglich gedacht hätte. Das Zweite aber ist, China hat massiv die Importe reduziert. Also sie haben gemeinsam, und das muss man dann schon auch anerkennen, Amerika und China haben gemeinsam den Markt beruhigt. Das geht nicht ewig, das ist auch klar. Deshalb tickt ja da irgendwo auch die Uhr. Gerade was Asien betrifft, das besonders hohe Abhängigkeit hat von den Exporten vom Persian Gulf, vom Persischen Golf. Was da jetzt auch entscheidend ist, nicht nur sozusagen, dass sie das von dort beziehen, sondern auch die Frage, wie viele Lagerkapazitäten haben sie. Und da schaut eben, glaube ich, ein Land wie die Philippinen oder auch wie Vietnam eher nicht gut aus. China hingegen schon. Also die haben sehr, sehr hohe strategische Polster und haben entsprechend ihre Importe reduziert und damit auch massiv Druck sozusagen aus dem Markt herausgenommen. Ja? Also das ist, und deshalb versuchen ja auch, aber Gott, das sehen Sie eh täglich, versuchen ja jetzt auch, gehen ja auch diese Drohungen in Richtung von der Houthis und Rotes Meer und so. Also sie versuchen ja jetzt sozusagen hier auch noch diese zweite Meerenge abzudrehen. Ja, dass diese jetzt, gerade wieder aktuell, sagt der Iran, dass die Straße von Hormuz völlig geschlossen sei nach den jüngsten Eskalationen. Offensichtlich gibt's, das ist der offizielle Durchsatz, eben diese Dark Fleet, die da sehr wohl, also ich weiß nicht, wie viele Millionen Barrel hier trotzdem herauskommen. Also Summe über alles bis jetzt ist der Anstieg im Ölpreis zwar nicht gut, aber bei Gott nicht so, wie man ihn sich vorgestellt hätte bei der Schließung der Straße von Hormuz. Ich glaube, das ist meine letzte Folie. Nein, da habe ich noch, das ist die letzte, da habe ich noch, wer da was in der Vergangenheit bezogen hat. Ja, also das vielleicht noch dazu. Die weitere Prognose und die weitere Ding hängt natürlich jetzt sehr stark davon ab, was hier weiter passiert, inwieweit der Drawdown der Lager, reduzierte Importe, die ganzen anderen Abfederungsmaßnahmen fortgeführt werden können, wie lang das so geht. Da haben sich jetzt schon ein paar geschnitten mit ihren Prognosen, das muss man auch sagen. Ja? Also schauen wir einmal. Ja? Dementsprechend nimmt der Markt das alles hier noch sehr auf die leichte Schulter, auch was die KI-Fantasie betrifft. Ja? Also auch da ist man immer noch sehr, sehr positiv. So, ein gewisses Maß der Vorsicht würde ich trotzdem walten lassen, weil die Anstiege, wir haben 3 Jahre mit zweistelligen Anstiegen im S&P hinter uns. Also eine gewisse Vorsicht würde ich persönlich, muss ich sagen, schon walten lassen. Aber solange das die Ausgangslage so ist, wie sie jetzt ist, ist natürlich auch schwer, gegen den Markt zu argumentieren. Das muss man schon ganz klar sagen. Ich stelle mich hier jetzt nicht hin und sage, so, und morgen dreht das jetzt, ja? Also da haben jetzt natürlich sich schon auch ein paar verkühlt, das muss man auch sagen, ja? Also jetzt schauen wir einmal, wie diese Emissionen aufgenommen werden. Und meiner Meinung nach wird sehr viel abhängen. Also wenn da eine Eskalation auf 150 oder irgendwie sowas in der Richtung eintritt, dann würde ich das schon auch als einen Moment nehmen, der dann vielleicht ein Umdenken oder eine stärkere Korrektur einleitet. So, ich glaube, ich bin zeitlich halbwegs in Line und ich hoffe sehr, dass wir jetzt noch ein bisschen gemeinsam diskutieren. Ich freue mich sehr, dass Sie mich eingeladen haben. Vielen Dank.
Ja, danke Monika, danke ZFA. Und Teil 2 dieser Sonderserie zum Kongress ist dann der Daniel Stelter, ebenfalls ein Ökonom und Buchautor mit dem treffenden Titel Absturz, und leider hat er doch ziemlich recht damit. Das gibt's dann morgen. Tschüss und Baba.